ARD Sounds.
Mir hat mal jemand gesagt, man sollte nie aufhören, an Wunder zu glauben. Und so eins scheint für Eloise zum Greifen nah. Sie sitzt im Auto. Draußen erblüht gerade alles frühlingshaft zum Leben. Doch dafür hat sie in diesem Moment keinen Blick.
Also es war wie ein Trance.
Sie ist angespannt, nervös, voller Vorfreude, Bedenken, alles auf einmal. Am Steuer sitzt Frederik, ihr Mann. Und noch jemand fährt mit. Gabriele Knabe, seit einem Jahr ihre Betreuerin.
Im Auto hat sie nur gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie so ehrlich sind, Bescheid zu sagen, wenn es nicht passt. Also sagen Sie uns das ganz ehrlich, weil es geht immerhin um ein Menschenleben. Es muss vom Gefühl her passen.
Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Noch 20 Minuten bis zur Entscheidung ihres Lebens.
Und dann sind wir angekommen und das war wirklich filmreif. Es war wie in der Emergency Room, würde ich fast sagen. Und dann ging diese Tür, diese Automatiktür so auf. Und dann standen da, glaube ich, 5 Krankenschwestern. Und dann wurden wir in das Zimmer geführt und die waren genauso aufgeregt wie wir gefühlt.
Endlich sind sie da, auf der Kinderstation. Und ab jetzt kreisen Eloises Gedanken nur noch um diese eine Frage.
Woran merkt man, dass es passt, dass das unsere Tochter ist?
Eloise und ihr Mann haben jetzt 15 Minuten Zeit. 15 Minuten, um diese Frage zu klären. 15 Minuten, um sich für oder gegen das Wunder zu entscheiden. Ein Baby. Für viele ein Herzenswunsch. Aber was ist, wenn's nicht funktioniert? Über Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit oder andere Probleme wird kaum gesprochen. Aus Scham, Schmerz oder weil die Worte fehlen. Diese Geschichten sind da, bleiben aber oft verborgen. Zeit, das zu ändern. In diesem Podcast erzähle ich euch von Frauen, Männern und Paaren, denen ein eigenes Kind zu ihrem Glück fehlt oder mal gefehlt hat, die durch schwere Zeiten gegangen sind und am Ende ihren ganz eigenen Weg finden. Ich bin Fanny Michaelis und das ist Du fehlst.
Meine Liebe, ja. Du musst mir noch mal dein Geburtsdatum sagen.
Oh, das geht ja gut los.
Ja, diese Altersfragen in Interviews sind immer so eine Sache.
Bist du ja so alt? Also ich bin 2 Jahre jünger, aber...
Wirklich? Ich dachte, du bist viel, viel jünger.
Oh.
Dachte ich wirklich?
You made my day. Wirklich? Nee, ich bin 84 geboren.
Echt? Ich dachte, du bist so 90er oder so.
What?
Ja. Eloise pudert mich ja ganz schön ein mit diesem Kompliment. Ich tue zwar total überrascht, aber eigentlich geht mir das als müde Mama 2 Kinder runter wie Öl. Und ich erinnere mich, dass das auch damals schon so war, als wir noch Arbeitskolleginnen beim Nachrichtenfernsehen waren. Sie ist so eine wirklich freundliche Person. Und ich merke wieder, wie wohl ich mich in ihrer Gegenwart fühle. Eloise ist nicht ihr richtiger Name. Sie heißt nur für diesen Podcast so. Irgendwann haben sich unsere Wege dann getrennt. Aber ich habe sie und ihre Geschichte nie aus meinem Kopf bekommen. Und nun sitze ich mit meinem Mikro bei ihr auf der Couch. Sie hat Kerzen angemacht und ein warmer Tee steht vor mir. In so einer großen, blumigen Wohlfühltasse.
Falls du ein bisschen Hunger bekommst später, ich habe noch Sauerkirschbrioche gekauft.
Es gibt Sauerkirschbrioche. Das steht verlockenderweise nicht weit entfernt von mir auf so einer Mini-Etagere. Sie hat einfach an alles gedacht. Und das war früher auch schon so.
Also ich hatte als kleines Mädchen immer schon eine ganz klare Vorstellung tatsächlich, wie ich sein möchte, auch als Mutter. Auch das hatte ich ganz klar.
Eloise war damals schon klar, eines Tages möchte sie Mutter sein.
Ich hatte immer dieses wohlig-warme Gefühl. Vor Augen ein schöner gedeckter Tisch tatsächlich, diese Guten-Morgen-Zeremonie mit Kerzen. Ich habe das auch mit Puppen nachgespielt von Anfang an.
Vater, Mutter, Kind. Das spielt die kleine Eloise nur zu gern.
Ich hatte dieses heile Weltfamilienbild gar nicht vorgelebt bekommen.
Denn großgezogen wird sie allein von ihrer Mama und ihrer Oma.
Vielleicht ist das so eine na, vielleicht eine unterbewusste Rekonstruktion schon gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall immer bei meinen Freundinnen erlebt, wie das aussieht, wenn da so Mama, Papa, Kinder am Tisch sitzen morgens. Das war immer so meine Wunschvorstellung. Das möchte ich auch haben.
Zu ihrer Wunschvorstellung gehört natürlich auch ein Wunschmann.
Den habe ich kennengelernt mit 19.
In einer wilden Disco-Nacht sieht sie ihn zum ersten Mal.
Er schwebt über die Tanzfläche, ihm war alles egal. Irgendwie alle Leute sind zur Seite gesprungen, weil er irgendwie in seiner Welt war, hatte eine blaue Sonnenbrille auf. Also ganz schräger Vogel so auf den ersten Blick. Eigentlich gar nicht mein Typ.
Und warum gar nicht dein Typ eigentlich?
Weil ich eigentlich jemand bin, der darauf achtet, nicht so aufzufallen in der Öffentlichkeit. Jedenfalls nicht irgendwie durch einen wilden Freitanz oder irgendwie, dass alle Leute dann zu einem gucken. Also ich bin eher so, ich hätte mich jetzt selbst eher so eingeschätzt, dass ich mir jemanden suche, der wirklich sehr gesetzt ist und irgendwie so.
Ah, Gegensätze ziehen sich halt an. Eloise und der schräge Vogel von der Tanzfläche, den wir hier Frederik nennen, verlieben sich. Sie ziehen zusammen. 10 Jahre später, da ist Eloise 30, heiraten sie.
Wir haben das auch von Anfang an eigentlich gar nicht in Frage gestellt, dass wir, wenn wir denn heiraten und zusammen bleiben, war es total klar, dass wir Kinder haben werden. Nein, also das war ganz klar. Das hat uns auch sehr verbunden.
Doch erstmal hat der Kinderwunsch Pause. Erstmal ist der Job in einer anderen Stadt wichtiger. 5 Jahre lang führen beide deswegen auch eine Fernbeziehung. Da passt das mit dem Elternwerden dann sowieso nicht.
Weil wir immer dachten, nee, wenn ich noch in einer Stadt arbeite, in der ich mich nicht wohlfühle, das möchte ich nicht. Ich bin immer ein Mensch, der muss sich erst wohlfühlen und sicher sein und auch einen Plan haben und alles durchdacht haben.
Ihr Plan für den Nestbau heißt also, Kinder erst später.
Also meine Mutter war relativ früh in den Wechseljahren, hat uns immer wieder darauf hingewiesen, verliert nicht so viel Zeit. Das wollte ich am Anfang immer nicht hören. Das war auch so eine typische Tochter-Trotz-Reaktion, dann jetzt erst recht nicht.
Erst als Eloise Mitte 30 ist und sie sich entscheiden, in eine gemeinsame Stadt zu ziehen, erst da lassen es beide drauf ankommen. Wollen aus sich Vater, Mutter, Kind machen. So wie es sich Eloise schon immer gewünscht hat. Doch dieser Wunsch will sich nicht so richtig erfüllen.
Also erstmal hat man es ja so drauf geschoben. Wir sehen uns ja auch nie regelmäßig. Das Timing kann ja eigentlich gar nicht immer funktionieren rund um den Eisprung. Also haben wir uns ja auch manchmal einfach gar nicht gesehen. Somit hat das erstmal relativ lang gedauert, bis wir realisiert haben, irgendwie dauert es länger, als wir uns das vorgestellt haben, länger, als es vielleicht normal wäre.
Eloise ist nicht naiv, hat natürlich vorher schon recherchiert. Sie weiß, dass in ihrem Alter das mit der Fruchtbarkeit schwieriger werden könnte.
Und dann sind wir in die Kinderwunschklinik und haben meine Eizellreserve checken lassen.
Das mit den Eizellen ist so eine Sache. Wenn ein Mädchen auf die Welt kommt, besitzt es zwischen 1 und 2 Millionen Follikel, also Eizellen. In der Pubertät dann nur noch etwa 400.000. Mit jedem Monat verlieren Mädchen bzw. Frauen peu à peu diese Eizellen. Pro Menstruationszyklus so in etwa 1.000. Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ist die Fruchtbarkeit der Frau, statistisch gesehen, am höchsten. Dann kommt das Alter 35. Denn ab jetzt, Achtung, nimmt die Zahl und Qualität der Eizellen rapide ab und damit auch die Fruchtbarkeit. Eloise weiß das, geht aber dennoch positiv gestimmt zu ihrem Termin mit dem Kinderwunscharzt. Die Auswertung des Bluttests und Ultraschalls stehen an. Sie geht allein. Ihr Mann Frederik muss arbeiten. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Ein Termin wie jeder andere, denkt sie erst noch.
Dann gab es diesen einen zündenden Moment, wo der Arzt mir gegenüber saß.
Und mit hochgezogenen Augenbrauen die Ergebnisse der Eizellenreserveuntersuchung betrachtet. Einen kurzen Moment nur, der Eloise Herz aber wie wild in der Brust schlagen lässt.
Und der Arzt meinte zu mir, Sie haben jetzt ja auch relativ spät angefangen und sitzen auch relativ spät hier. Sie müssen sich das jetzt so vorstellen wie einen Tank in einem Auto. Wenn der Tank fast leer ist, dann fängt er an zu blinken. So zwischen Orange und Rot. Und irgendwo da zwischen Orange und Rot liegt jetzt Ihre Eizellreserve. Also es gilt, keine Zeit zu verlieren. Warum haben Sie denn so lange gewartet?
Das sitzt. Da ist er wieder. Dieser Vorwurf. Warum erst jetzt? Warum so spät? Warum, warum, warum? Und dieses Mal lässt es sie nicht kalt.
Beim ersten Gespräch nach der Untersuchung war dieser Fakt einfach geschaffen. Da stimmt etwas nicht und das kannst du von dir aus auch nicht mehr ändern. Das hast du verschlafen. Also es war indirekt meine Schuld, also so vom Gefühl. Ja, da ist tatsächlich erstmal eine Welt für mich komplett zusammengebrochen.
Ihr Eizellenreservetank ist also so gut wie leer. Und ich würde in so einer Situation nach Alternativen suchen, um es irgendwie doch funktionieren zu lassen. Nur kein Kräutertee dieser Welt, kein Medikament kann das ändern. Das hat ihr der Arzt sehr deutlich zu verstehen gegeben. Eloises Bild im Kopf von der glücklichen Familie am gedeckten Tisch bekommt Risse.
Es war dieses kleine Mädchen, das habe ich so wieder vor Augen gesehen, das total klar in ihrer Vorstellung war, ich werde Mama, ich werde eine Familie gründen. Das stand nie außer Frage, bis zu diesem Moment, in dem der Arzt zu mir meinte, warum kommen Sie denn jetzt erst? Und es gibt eigentlich gar keine Chance mehr. Es hatte eigentlich immer alles so perfekt funktioniert. Wir haben uns alles perfekt geplant. Auch mit den Fernbeziehungen, mit den beruflichen Zwischenstops, dem Umswitchen. Wir suchen uns die perfekte Stadt, um ein Nest zu bauen. Es war ja alles durchdacht bis aufs Letzte. Und dann scheiterte es an der Eizellreserve.
Das Gefühl, schuldig zu sein an dieser Kinderlosigkeit in ihrer Ehe, schleicht sich langsam in Eloises Kopf hinein. Sie schiebt den Gedanken erstmal beiseite. Auch spricht sie nur mit Frederik und ein paar wenigen Freunden über ihre Situation.
Da bin ich aber auch so ein Kopfmensch wieder. Ich denke mir immer, wenn zu viele Menschen etwas wissen, dann fragen auch zu viele Menschen nach. Und uns war relativ schnell klar, wir starten dann mit der Kinderwunschbehandlung. Und ich wollte nicht, dass alle paar Wochen gefragt wird, und wo seid ihr jetzt, wie läuft's? Hat sich schon was getan, seid ihr schon schwanger?
Denn wenn jemand fragt und sie es dann erzählt, könnte es vielleicht nicht klappen, denkt sie. Und so gehen sie still und leise diesen Weg der Kinderwunschbehandlung. So kam übrigens seit 1997 schon rund 434.000 Babys auf die Welt. In jeder deutschen Schulklasse sitzen also mittlerweile ein bis zwei Kinder, die mit Hilfe der Kinderwunschmedizin geboren wurden. Warum also nicht auch das von Eloise?
So ein inneres Gefühl war immer da, es wird sich schon was ergeben. Es wird auf irgendeinem Weg werden wir Eltern.
Und dieser Weg beginnt in der Kinderwunschklinik erstmal mit einer Hormontherapie.
Man war vom Gefühl schwanger. Man hatte die Stimmungsschwankungen, man hatte die Hitzewallungen. Man hatte diese Feiermomente, in denen man nicht trinkt.
Denn die Eierstöcke werden hormonell stimuliert, sagt man. Entweder müssen die Frauen sich regelmäßig spritzen oder Tabletten nehmen. Oder sogar beides. Diese hormonelle Stimulation sorgt dafür, dass mehrere Eizellen heranreifen, sodass für die Befruchtung im Labor möglichst auch mehrere zur Verfügung stehen. Und dieses ganze Prozedere hat natürlich unschöne Nebenwirkungen.
Man hatte irgendwann auch die Gewichtszunahme, also bis zu 10 Kilo habe ich zugenommen. Wo man dann natürlich auch gefragt wird, na, bist du schwanger? Weil ein kleines Bäuchlein war zu sehen. Also es war so eine ganz schwierige psychologische Situation in dem Moment, diese Kinderwunschbehandlung, weil man es irgendwann nicht mehr verstecken konnte.
Da ist aber noch was anderes, was ihr zu schaffen macht. Auf dieser Kinderwunschreise, wie es immer so verblümt in den Familienzeitschriften heißt, ist sie ab sofort nicht mehr diejenige, die sagt, wo es lang geht.
Was es so mit einem macht, was so übernommen wird dann plötzlich. Also man muss sich da hinlegen und dann wird einem das da reingespritzt und rausgeholt und es tut auch weh. Und dann, ja, man hat auch wieder dieses Gefühl über seinen Körper einfach verloren. Es war alles sehr fremdbestimmt.
Aber sie zieht es durch, wie so viele andere Frauen auch. Denn bei jedem sechsten Paar klappt der Kinderwunsch nicht auf natürlichem Weg. Eine sehr abstrakte Zahl, ich weiß. Das übersetzt jedes sechste Paar, aber heißt wirklich sehr viele, das wird Eloise im Wartezimmer so richtig bewusst.
Man hat ja im Umfeld nie davon gehört, irgendwie, dass es mal nicht klappt. Man hat immer Paare gesehen, wo es sofort geklappt hat und alle waren happy und der ganze Freundeskreis hat Babys bekommen. Und in der Kinderwunschklinik ist uns zum ersten Mal aufgefallen, es gibt tatsächlich viel mehr Paare, die genau dieselben Ängste und Sorgen haben wie wir. Also es waren so viele Menschen da und so eine zwiegespaltene Atmosphäre in dieser Klinik. Das kann man ganz schwer beschreiben. Aber es war irgendwie auch mal schön, weil man einen Ort hatte, an dem man sich verstanden und gesehen gefühlt hat.
Ein geschützter Kokon, eine sichere Bubble sozusagen. Erstmal zumindest.
Wir haben uns aber irgendwie trotzdem, und das ist interessant rückblickend, nie so ganz zugehörig gefühlt. Also uns war irgendwie unterbewusst von Anfang an klar, es ist vielleicht aber auch gar nicht unser Weg.
Und das fand ich erstmal etwas irritierend, ihr Gefühl. Aber klar, wie oft macht man Dinge, wo der Bauch eh schon sagt, dass das nicht die richtige Richtung ist. 4-mal durchläuft Eloise also die hormonelle Stimulation. 4-mal werden geeignete Eizellen befruchtet. 4-mal hofft sie. Aber jedes Mal kommt der Anruf, dass es wieder nicht geklappt hat. Und wenn Eloise so ihren Frederik anschaut, dann schiebt sie sich doch vor, diese quälende Frage.
Wäre er vielleicht mit einer anderen Frau schon längst der Papa, der er schon lange sein wollte, so mit 2, 3 Kindern? Ich hatte kurz überlegt, lasse ich ihn jetzt los.
Du hast dich richtig schuldig gefühlt.
Ja, war es ja in dem, also unbeabsichtigt, also nicht extra, aber in dem Sinne war es das ja auch irgendwie, also körperlich. Ich habe ihm zwischendurch signalisiert, also wenn du jetzt deswegen, ne, also noch hast du die Zeit, dich umzuschauen. Ich würde dich jetzt gehen lassen, wollte er aber nicht.
Ein paar Wochen später sitzen beide im Auto. Es ist ein warmer September und mit der Sonne als ihre Begleiterin sind Eloise und Frederik auf dem Weg an die Ostsee.
Irgendwann dachte man, nee, wie weit macht man sich psychisch und körperlich kaputt? Weil man immer wieder damit konfrontiert wurde, mit der Hoffnung, es könnte klappen.
Sie müssen mal raus, raus aus dem Kinderwunschwahnsinn, brauchen mehr Luft in der Nase und Sand unter den Füßen. Tagsüber liegen sie am Strand, springen in die eisigen Fluten und sehen in weiter Ferne eine Schwanfamilie.
Wir sind am Abend am Strand spazieren gegangen, haben noch mal in den Sternenhimmel geschaut. Also wenn wir ein leibliches Kind gehabt hätten, dann wäre es eine Tochter gewesen namens Emilia. Emilia stand schon immer fest. Ich habe meine Tochter einfach gespürt, ne? Also ich weiß, wie sie ausgesehen hätte, wie sie gehießen hätte. Und ich habe Emilia Tschüss gesagt. Ich habe in den Sternenhimmel geguckt und mich ganz bewusst von Emilia verabschiedet. Also ich habe mich so, ja, ich habe mich ganz bewusst von dem leiblichen Kinderwunsch und von Emilia verabschiedet. Es war ein schmerzlicher Moment an der Ostsee. Aber es war auch ein heilsamer Moment. Also es war für mich ein ganz klarer Schritt, um es abzuschließen. Aber es war auch ein wichtiger Schritt, um es abzuschließen. Aber ohne diesen Schritt wäre der nächste Schritt nicht möglich gewesen.
Eloise nimmt das Ruder wieder selbst in die Hand. Auf natürlichem Wege hat es nicht funktioniert, mit Hilfe der Kinderwunschmedizin auch nicht. Aber Plan C, der kitzelt schon eine Weile im Kopf herum.
Die Entscheidung, ein Kind zu adoptieren, kam relativ zeitgleich auf mit dem letzten Versuch. Also es war für uns fast ein nahtloser Übergang, wo wir gesagt haben, wenn nicht so, dann halt anders, weil wir werden ein Kind haben. Das stand nie außer Frage, das Gefühl war ja auch nie weg. Dann soll es wohl die Adoption sein.
Mit der Verabschiedung von Emilia an der Ostsee werden ihr Herz und ihr Kopf frei für den neuen Weg. Eloise will Mama sein und Frederik Papa. Und so entscheiden sich beide, ein Kind zu adoptieren. Eloise und Frederiks Herzen sind voller Zuversicht, als sie von ihrem kleinen Trip zurückkommen. Sie sind sich sicher, dass es nun bestimmt bald klappen wird, klappen muss.
Wir haben erstmal geschaut, was gibt es überhaupt für Adoptionsvermittlungsdienste, wie viele gibt es. Dann haben wir festgestellt, es gibt mehrere. Und dann musste man sich erstmal schlau machen, wo geht man jetzt hin, mit wem spricht man, wie lange dauert dieses Aufnahmeverfahren.
Also, Für eine Inlandsadoption muss man sich zuerst bewerben. Entweder beim Jugendamt oder bei einem anerkannten Adoptionsvermittlungsdienst. Für so einen entscheiden sich Eloise und Frederik.
Von dem es dann aber hieß, na, aber hier kann es schon relativ lang dauern. Also wir können Ihnen jetzt nicht so die Hoffnung machen, dass es in den nächsten Wochen, Monaten direkt klappen wird, sondern es kann halt auch 7 Jahre dauern oder es kann auch nie klappen. Also wir sind rein und es war genau dieses Gefühl wieder, wir sitzen einem fremden Menschen gegenüber, der uns entgegenknallt, konnte halt auch nicht klappen.
Dann ist da auch wieder das Alter. Eloise ist mittlerweile 38. Bei Adoptionen gibt es zwar keine Obergrenze, aber die Stellen gucken trotzdem, dass es keinen Großeltern-Effekt gibt.
Also auf jeden Fall sind wir aus dem Gespräch raus und waren erstmal desillusioniert, haben uns nochmal schlau gemacht. Was gibt es für Möglichkeiten?
Sie gehen zu einer zweiten Adoptionsvermittlungsstelle.
Die war direkt wieder empathischer und auch ein bisschen optimistischer und hat gesagt, naja, die Chancen stehen für Sie auf jeden Fall jetzt schon mal nicht schlecht und wir schauen mal.
Allein 2024 hätte es pro Adoptivkind 5 potenzielle Adoptiveltern gegeben. Auch Eloise und Frederik verstehen in dem Moment, es gibt richtig viel Konkurrenz. Beide entscheiden sich für die zweite, für ihr Empfinden die sympathischere Adoptionsvermittlungsstelle. Betreuerin Gabriele Knabe ist ab sofort ihre Ansprechpartnerin.
Und dann denkt man, ja gut, jetzt klingeln wir und wollen ein Kind adoptieren. Und dann informiert man sich und merkt, naja gut, also das geht jetzt doch wieder von vorne los.
Heißt, sie werden zwar von einer Adoptionsstelle angenommen, was aber keine Garantie dafür ist, dass sie als Eltern auch was taugen. Das müssen sie erst unter Beweis stellen. Genannt Eignungsprüfung. Dauer ungefähr 9 Monate.
Also wir mussten in diesem Jahr uns einmal ausziehen. Also wortwörtlich beim Amtsarzt. Einmal abchecken lassen. Wir mussten uns psychisch ausziehen. Wir hatten gemeinsame Paargespräche, wir hatten getrennte Gespräche. Wie erleben Sie Ihren Partner im Umgang mit seinen Eltern? Wie würde er, ne, als Vater sein aus Ihrer Sicht? Wie glücklich sind Sie in Ihrer Beziehung? Wir hatten Familienaufstellungen bis hin zu, ich weiß nicht, Uroma und Uropa. Was haben die beruflich gemacht? Was für ein Familienbild hatten die? Wurde sehr tief geleuchtet in die familiären Konstellationen, Erziehungsmethoden. Wie sind wir als Kinder erzogen worden? Was werfen wir unseren Eltern vor, was nicht? Ich als Scheidungskind, wie hat mich das vielleicht traumatisiert, vielleicht auch nicht? Wie geht es ihm? Sind seine Eltern wirklich so glücklich, wie es scheint?
Das Eignungskarussell, es dreht sich. Es wird geprüft, getestet, gefragt, auch in Gruppengesprächen.
Bisschen wie bei den anonymen Alkoholikern. Wir sind der, wir sind die, wir machen beruflich das und wir haben seit 7 Jahren einen Kinderwunsch. Wir haben schon das und das versucht. Wir waren in einer Kinderwunschbehandlung, wir nicht. Wir wollten direkt adoptieren, wir nicht.
Ich bin, also wenn du das erzählst, was die alle alles machen mussten, ich bin schon beim Zuhören allein, ja. Bin ich schon fix und fertig.
Ja, weil man immer das Gefühl hatte, man sitzt auf einem Tablett und wird begutachtet von allen Seiten. Von diversen Menschen, von Ärzten, von Adoptionsvermittlern, von den anderen Bewerberpaaren, die natürlich auch sozusagen zeitgleich mit in dem Pool waren, wo man dachte, na, vielleicht kriegt der jetzt das Kind, vielleicht der. Also man hatte immer das Gefühl dieser Begutachtung.
Das Wohl des Kindes steht an erster Stelle. So begründen die Adoptionsstellen ihre umfassende Begutachtung. Hat man den alten Kinderwunsch hinter sich gelassen? Ist man in der Partnerschaft gefestigt genug? Haus und Konto, alles wird gegengecheckt. Das grenzt an Hochleistungssport, wenn man ständig versucht, sich im besten Licht präsentieren zu wollen oder zu müssen.
Aber auch nicht im zu besten Licht, weil das wäre auch wieder unglaubwürdig. Wenn jetzt alles perfekt wäre, da hat man schon versucht irgendwie, ich lege doch da mal ein Buch quer hin, damit das ein bisschen unaufgeräumter aussieht und nicht zu perfekt.
Die Eignungsprüfung wird für sie zum Stresstest. Je mehr sie versucht, alles richtig zu machen, zu beantworten, zu befolgen, desto größer wird ihre Anspannung.
Man hatte immer das Gefühl, man hat was falsch gemacht, ohne was falsch gemacht zu haben. Es ist so wie, wenn die Polizei hinter einem fährt im Straßenverkehr. Man fährt total korrekt, aber trotzdem rast das Herz. die ganze Zeit, wenn man denkt, man wird angehalten, hat irgendwas falsch gemacht.
Und irgendwas finden sie, irgendeinen Fehler werden sie finden, denkt sie. Doch sie finden nichts. Nach knapp einem Jahr sitzen Eloise und Frederik Gabriele Knabe, ihrer Betreuerin, gegenüber.
Und nach diesem einen Jahr wurde uns dann mitgeteilt, sie sind im Wartepool. Und ab jetzt können sie
dann
auch ihren Arbeitgeber
informieren. Dann habt ihr so ein Zertifikat bekommen. So, sie sind, dürfen sich jetzt, also so klingt
mündlich.
Das so.
Wir haben mündlich ein Zertifikat bekommen, oh, abgenommen, ja, TÜV geprüft, check. Sie sind körperlich fit genug und sind als Paar überzeugend und ihre Wohnung hat ist anscheinend auch aufgeräumt genug. Sie haben den Stempel und dann können sie jetzt auch ihren Arbeitgeber informieren. Es könnte jetzt entweder ganz schnell gehen oder es kann halt auch 7 Jahre dauern.
7 Jahre. Es ist Frühling. An diesem Nachmittag scheint die Aprilsonne in Eloises Gesicht. Sie liegt auf dem Balkon und macht die Beine lang. Es ist erst 2 Monate her, dass sie die »Es könnte 7 Jahre dauern oder auch gar nicht klappen« Nachricht bekommen hat.
Ich habe die Frühlingsblumen genossen, hatte einen freien Tag, hatte kurz vorher noch gepostet auf Instagram die Ruhe vor dem Sturm, weil ich ganz entspannt auf dem Balkon lag und am nächsten Tag arbeitstechnisch wie los gewesen wäre. Und plötzlich klingelte das Telefon und ich sah, es ist die Adoptionsvermittlungsstelle und schreckte hoch und dachte mir, was wollen die jetzt?
Die angekündigte lange Wartezeit ist ja offensichtlich noch nicht rum.
Bin rangegangen, noch relativ naiv, gesagt, ja, was gibt's?
Ja, hallo, hier ist Frau Knabe. Ich möchte Ihnen sagen, dass uns ein Kind gemeldet wurde, ein Mädchen. Sie ist gerade vor 3 Tagen geboren, liegt im Krankenhaus, hat schwarze Haare und sie ist ein bisschen unruhig. Das muss ich Ihnen schon vorab sagen, weil die leibliche Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat. Könnten Sie sich denn vorstellen, das Mädchen kennenzulernen?
Ja, ich habe natürlich noch viel mehr gesagt, ne? Hintergrund der leiblichen Eltern, der Grund der Adoptionsvermittlung, die medizinischen Hintergründe des Kindes, das, was wir dann von den Ärzten und den Pflegern und Schwestern erfahren. Wir sagen immer alles, weil die Bewerbenden müssen ja eine Entscheidung treffen und da müssen sie so gut informiert sein, wie es irgendwie geht.
Gabriele Knabe arbeitet beim Caritasverband. Dort berät und begleitet sie angehende Eltern und Adoptiveltern wie Frederik und Eloise. Und die bringt sie in diesem Moment ganz schön aus dem Konzept mit der Frage, ob sie das Neugeborene kennenlernen möchten.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich rufe meinen Mann an. Wie viel Zeit habe ich denn, um sie zurückzurufen? Weil natürlich ging da die Panik los, wenn ich jetzt auflege und sage, wir müssen noch überlegen, ruft sie die Nächsten an. Das war ja noch so die erste Vorstellung. Irgendwie so, ja. Aufgelegt, nächstes Paar, aufgelegt, nächstes Paar.
Nee, das machen wir nicht, nee. Wir müssen Untersuchungsergebnisse abwarten in der Klinik.
So lange ist das Kind im Krankenhaus natürlich gut versorgt.
Es wird gewindelt, es bekommt Nahrung. Das Personal versucht auch die Kleinen ein bisschen zu bekuscheln. Aber das ist natürlich alles begrenzt. Das Personal hat gut zu tun. Und da ist es einfach gut, dass schnell Eltern kommen, die dann beim Kind sind und rund um die Uhr das Kind versorgen.
Ein Kind, das genau zu den Eltern passt. Vorbereitet durch Gespräche, Tests, Fragebögen.
Also ich habe meinen Mann angerufen, habe ihm gesagt, du magst es jetzt nicht glauben? Wo bist du gerade? Sitzt du gerade? Da habe ich gesagt, es gab gerade einen Anruf. Es wurde dann klar, ich habe es genauso. Ich glaube, ich habe es einfach so abgelesen, wie ich es aufgeschrieben habe. Ich habe ein kleines Mädchen, schwarze Haare, süß, unruhig. Wollen wir das kennenlernen? Ja, oder?
Sie wollen natürlich. Ganz schnell. Doch das muss warten. Das kleine Baby können sie erst am nächsten Morgen sehen.
Und dann konnte ich erst mal nicht richtig schlafen, weil wir auch dachten, was ist denn jetzt, was brauchen wir denn überhaupt? Wir hatten ja nichts hier.
Das muss man sich mal vorstellen. Von heute auf morgen erfahren sie, dass da eventuell ein Baby für sie im Krankenhaus ist. Während Eltern mit eigenem Baby 9 Monate Zeit haben, sich darauf einzustellen, haben Eloise und Frederik weniger als 24 Stunden. Es stand also lediglich eine einzelne Wickelkommode im Kinderzimmer. Mehr nicht.
Ich hatte so ein Klapprad, das wurde dann eingeladen und dann konnten wir mit dem Auto in die Klinik fahren.
Vielleicht funktioniert man an so einem besonderen Tag einfach. Steht auf, lädt das Klapprad der Betreuerin ein, fährt los. Aber dann kommt sie doch, die Anspannung, die Unsicherheit. Im Auto löchert das Paar Gabriele Knabe mit ihren Fragen.
Die sind wahnsinnig aufgeregt. Und das ist auch klar. Also ich bin ja auch aufgeregt, immer wieder neu.
Sie redet ihn aber auch noch mal ins Gewissen, dass sie alle Gefühle in sich, auch die schlechten, ernst nehmen sollen.
Und wenn man so einen leisen Zweifel in sich spürt, dann ist es gut, dem nachzugehen und zu sagen, nee, das ist, glaube ich, dann doch nicht unser Kind. Weil sich das auswirken kann, dann bleibt es immer so ein Stück in mir haften und ich gucke auf das Kind, oh, die Mutter hat Alkohol getrunken. Dann spielt es immer im Hintergrund eine Rolle und das ist nicht gut, weil man dann nicht unvoreingenommen mit dem Kind sein kann.
Ja, und das war auch ein ganz komisches Gefühl, weil dann saß ich doch im Auto und dachte mir, was ist denn jetzt, wenn wir das Gefühl haben, es passt nicht.
Mit diesem unsicheren Gefühl in der Brust und einem ganz flauen Magen kommen Eloise und Frederik an, am Krankenhaus.
Mit Koffer, wo auch bis zum Schluss nicht feststand, darf ich da schlafen, darf er da auch schlafen?
Egal, das klären sie noch, später. Sie gehen durch die langen Flure des Krankenhauses. Am Eingang der Kinderstation wartet schon das Team auf sie.
Die haben sich so gefreut und gesagt, die ist so niedlich, sie werden es sehen, die ist so niedlich. Ich so, ja, wo ist sie denn? Und dann sind wir in den Raum reingelaufen im Krankenhaus und dann merkte ich erst, wie mein Mann vorgerannt war, weil ich ihn schreien hörte. Ist die süß? Und ich so, geh weg, ich sehe ja nichts. Er ist halt riesig, ne? Ich sah nichts und er stand da schon.
Eloise schiebt ihren großen Mann beiseite und kann endlich auch den kleinen Winzling dort im Bettchen sehen.
Dann lag sie da mit dem süßesten Gesicht, das ich mir vorstellen konnte, mit ganz vielen schwarzen Haaren, Pausbacken, zum gepunkteten Strampelanzug. Und dachte mir, gut, also wenn man dieses Gefühl haben sollte, also das wird sein.
Sie sind sofort verliebt in dieses kleine Wunder mit der Windel. Doch noch bevor sie diesen unglaublichen Moment überhaupt fassen und genießen können, kommt plötzlich der Arzt auf sie zu.
Dann hat der Arzt tatsächlich gesagt, jetzt gehen wir 15 Minuten raus, lassen Sie mal alleine und dann sagen Sie uns bitte Bescheid, ob Sie sich das vorstellen können.
15 Minuten.
15 Minuten Zeit.
Das ist auch eine ganz emotionale Entscheidung. Und wie gesagt, wenn das nicht möglich ist, in 15 Minuten zu entscheiden, dann brauchen die Paare natürlich mehr Zeit und dann muss man berücksichtigen, was ist da noch, was gibt es an Vorbehalte. Die Entscheidung ist eigentlich schon in der Regel klar, wenn sie das Kind sehen. Ich merke schon, bevor ich aus dem Raum rausgehe, hier ist ein großes Ja.
Ein großes Ja liegt auch in den Gesichtern von Eloise und Frederik. Und während Gabriele Knabe draußen vor der Zimmertür wartet, haben die drei, im Zimmer das aufregendste 15 Minuten Blind Date ihres Lebens.
Und dann haben wir sie auf dem Arm gehabt und gedacht, gut, eigentlich könnten wir auch direkt sagen, das ist unsere, wir haben uns schon entschieden. Aber sie war halt wahnsinnig unruhig und das stimmte schon. Und in dem Moment, als die anderen rausgegangen sind und wir sie alleine hatten, ist der Puls runtergegangen. Und das war für uns ein Moment, den kann man einfach nicht beschreiben. Also der war so unfassbar schön, weil sie sich so entspannt hat. Sie hat sich an uns gekuschelt, sie war ruhig. Und dann haben mein Mann und ich uns angeguckt und gesagt, nein, sie hat sich definitiv auch für uns entschieden. Sie ist jetzt definitiv angekommen und da gibt es ja gar keinen Zweifel.
Ja, alles. Jetzt kann ich mal
ich hol meine Fotos her.
Eloise verschwindet kurz ins Nebenzimmer ihrer Wohnung, kramt ihre schönste Erinnerung hervor. Und ich kann endlich ein Happen von der Sauerkirschbrioche auf der Mini-Etagere naschen.
Wir haben natürlich ganz viele Kinderfotos.
Natürlich.
Gerade weil dieser erste Moment so unbegreifbar war, haben wir das alles festgehalten. Und ich finde, man sieht einfach auch auf den Bildern, wie eng wir direkt waren. Das sind, da ist sie gerade frisch zu Hause, ein paar Wochen alt.
Wie sie das genießt, da bei dir zu oder zu liegen.
Auf dem Foto sieht man Eloise. In ihrem Arm ein kleines, niedliches Bündel mit schwarzen Haaren. Dieses Foto strahlt so viel Ruhe aus, so viel Glück. Eloise hat endlich eine kleine Tochter.
Und sie war so süß. Und das fühlte sich so richtig an. Da dachten wir, Gott, diese ganzen Jahre da für sie. Und dann war alles plötzlich vergessen. Der ganze Schmerz war weg und dieses durchleuchtet werden. Und es war alles wie ausgeblendet.
Sie sind, wie frischgebackene Eltern auch, komplett in der Babybubble. Alles ist auf einmal anders.
Ich habe sie wirklich fast nicht mehr losgelassen, weil es so unfassbar unbegreiflich war am Anfang, diese Zeit. Und irgendwie war endlich dieses Gefühl da, jetzt haben wir es geschafft. Wir waren einfach wirklich ganz normale Eltern mit einem Kind, das wir über alles lieben.
Ganz normale Eltern. Mit einem riesigen Unterschied. Eloise und Frederik müssen damit rechnen, dass es das doch noch nicht war. Dass ihnen das Baby wieder weggenommen wird.
Die ersten 8 Wochen sind die Wochen, in denen die leibliche Mutter ohne Angabe von Gründen sagen kann, ich möchte mein Kind zurückhaben.
Das finde ich eine so, so schreckliche Vorstellung. Da hat man das gewünschte Wunschbaby endlich im Arm, darf sich aber nicht verlieben, weil es ja morgen schon wieder weg sein könnte. Aber so hart das klingt, es ist das Recht der leiblichen Eltern, diesen Schritt zu gehen.
Na, die Geburt ist natürlich noch mal ein sehr weitreichendes Ereignis, gerade für die Frauen. Da spielen hormonelle Umstellungen eine Rolle, da spielt auch ja, die Realität eine Rolle, die dann eingetreten ist. Dann gibt es plötzlich ein kleines Baby, was man sehen, riechen, anfassen, fühlen kann. Und manchmal stellen sich erst dann Muttergefühle ein, die vielleicht vorher in der Schwangerschaft nicht da war.
Gabriele Knabe erinnert sich, wie schwer das für Eloise und Frederik war damals.
Wir wissen, dass alle immer zittern. Denn die Adoptivpflegeeltern schließen das Kind sofort in ihr Herz. Das soll auch so sein, das ist auch ganz richtig so. Und ja, und trotzdem kann dann noch mal passieren, dass es zurückgeht. Wir sagen den Adoptivpflegeeltern dann immer, dann haben sie dem Kind diese Zeit geschenkt. Dann haben sie ihm das gegeben, ihre 100% gegeben, die sie hatten für eine bestimmte Zeit.
Immer wieder guckt Eloise aufs Handy, weiß, wenn es jetzt klingelt, dann holen sie ihre Tochter in einer Stunde ab. Aber es klingelt nicht. Nach nicht nur 8, sondern am Ende 12 Wochen des Zitterns heißt es, das kleine Mädchen darf bleiben.
Also unsere Familien haben sie auch sofort angenommen wie ein leibliches Kind. Also da könnte ich mir keinen Unterschied vorstellen. Keine Vorurteile, keine komischen Kommentare, es war sofort auch unsere Enkeltochter.
Ich erinnere mich auch noch, dass wir in unserer gemeinsamen Redaktion damals sehr schnell 1 und 1 zusammenzählen konnten. Eloise hatte ja keinen Babybauch, hatte aber auf einmal ein Kind. Und wir haben uns alle total gefreut für sie.
Ich habe auch immer mit offenen Karten tatsächlich gespielt. Ich war auch eher stolz drauf. Also ich fand das nicht schlimm. Ich finde das total schön. Ich liebe unsere Geschichte einfach.
Vierzehn Monate später.
Ja, hallo, hier ist wieder Frau Knabe. Ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber Sie hatten damals gesagt, dass Sie sich vorstellen können, auch mehrere Kinder aufzunehmen. Es gibt jetzt noch einen kleinen Bruder, der gerade geboren wurde und der liegt im Krankenhaus. Und wir fragen Sie, als erstes, ob Sie sich vorstellen können, ihn als zweites Kind aufzunehmen, sodass zu der leiblichen Schwester auch der leibliche Bruder dazukommen kann.
Auf jeden Fall. Aber ich muss meinen Mann wieder fragen.
14 Monate nach Ankunft der Tochter wartet nun ein zweites Adoptivkind. Und das ist ausgerechnet der leibliche Bruder. Eloise und Frederik müssen schnell überlegen. Die Kita-Eingewöhnung läuft. Eloise ist kurz davor, wieder arbeiten zu gehen. Haben sie überhaupt genug Platz? Fragen über Fragen schießen durch den Kopf. Auch kurze Zweifel.
Wir haben uns beide angeguckt und gesagt, oh Gott, schaffen wir das? Und dann habe ich das innerlich so ein Gefühl bekommen, so ein Bild von einem Vogel mit zwei Flügeln. Dann ging der Flügel hoch, da war unsere Tochter drunter. Und dann ging der Flügel hoch, dachte ich, oh Gott, der liegt allein im Krankenhaus gerade seit 5 Tagen. Der muss mit unter den Flügel, wir müssen alle zusammen. Und da war es total klar. Und dann haben wir angerufen und gesagt, wir wollen jetzt sofort ins Krankenhaus. Der muss doch seine Familie kennenlernen.
Wir beraten ja immer die leiblichen Eltern nach der Geburt. Und egal, ob wir vorher oder schon mal mit der Mutter Kontakt hatten, sprechen wir immer danach noch mal, ob dann alles auch so bleiben soll und in die Richtung gehen soll, die sie sich gewünscht haben. Und da habe ich der Mutter auch schon gesagt, dass wir versuchen werden, das Kind in die gleiche Familie zu vermitteln, wo die Schwester des Jungen lebt. Und das fand sie dann auch eine gute Idee.
Gabriele Knabe, Eloise, Frederik und ihre kleine Tochter fahren sofort ins Krankenhaus. Wieder haben sie einen Koffer dabei. Wieder werden sie vom Ärzteteam begrüßt und ins Zimmer geführt.
Und das werde ich nie vergessen, wie die leibliche Schwester ihren kleinen Bruder begrüßt hat. Sie hat in dieses Bettchen geguckt, gefühlt auch mit den Worten noch, ist der niedlich. Also das wird sie auf jeden Fall gedacht haben, das war so eine kleine Puppe für sie. Und sie haben einfach wirklich, wenn man sie nebeneinander sieht, die haben halt ein Gesicht. Und dann dachten wir, was ist das für eine Vorherbestimmung? Wenn wir das damals geahnt hätten, was uns vorherbestimmt ist, und auch den beiden, dass die miteinander groß werden können, wie viel Wunder gibt es eigentlich?
Ein Wunder ist es tatsächlich. Denn beinahe hätte ihre Betreuerin von der Geburt und der Adoptionsfreigabe gar nichts erfahren.
Ja, das war ein glücklicher Umstand, dass der Sozialdienst dieser Klinik uns angesprochen hat. Das hätte auch passieren können. Es gibt ja noch eine zweite Adoptionsvermittlungsstelle. Und wenn die angesprochen wäre, wäre das nicht aufgefallen, ja. Wir kooperieren schon miteinander, aber wir machen nicht solche Datenabfragen. Das machen wir nicht.
Warte, Moment, bin gleich da.
Ich wische mir schnell die Sauerkirsch-Brioche-Krümel vom Mund und folge dann Eloise ins Schlafzimmer.
Das ist das ein Teil der Wiege, die symbolisch vollgestopft ist mit Kleidungsstücken, die zu klein geworden sind mittlerweile und die wir versuchen zu verkaufen.
Aber das ist die Wiege, die ihr quasi auf dem Nachhauseweg, ja, aus dem Krankenhaus mit das eurer Tochter... Genau. Nee, die habt ihr noch im Krankenhaus bestellt.
Also diese Wiege haben wir im Krankenhaus bestellt. Und wir haben die Wiege abgeholt auf dem Nachhauseweg. Das war das erste Bettchen von unserer Tochter und das erste Bettchen von unserem Sohn. Und irgendwann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Platz haben und aufgeräumt haben, wird sie einen Ehrenplatz finden.
Gerade steht sie etwas unbeachtet in der Ecke des Schlafzimmers. Die beiden Geschwister haben längst ein größeres Bett. An viel Schlaf war die letzten Jahre nicht zu denken. Nicht nur, weil kleine Kinder oft wach sind nachts, sondern weil der Adoptionsprozess der beiden nochmal Nerven gekostet hat.
Und es war immer unterschwellig meine Angst, dass die Geschwister wieder auseinandergerissen werden, was einfach beide traumatisiert hätte.
2 Jahre dauert der Prozess bei der Tochter, 3,5 Jahre beim Bruder. Doch dann waren alle Unterschriften gesetzt und das letzte richterliche Wort gesprochen. Beide Kinder sind nun rechtlich endlich die von Eloise und Frederik. An diesem Tag setzten sich die glücklichen Eltern mit ihren Kindern zu Hause an den gedeckten Tisch.
Wir sind nach Hause gefahren und haben Schokoladenkuchen gebacken und Kerzen angezündet und dachten, jetzt müssten wir uns ja total euphorisch fühlen und Partystimmung haben und mit den Kindern hier rumtanzen. Und dann sind mein Mann und ich, wir saßen uns hier am Tisch gegenüber mit dem Kuchen. Die Kinder waren so euphorisch und aufgedreht und wir sind im Wechsel eingeschlafen am Tisch.
Mir hat mal jemand gesagt,
man sollte nie aufhören, an Wunder zu glauben. Wenn man tief in sich spürt, ist es vorherbestimmt. Man hat das Recht auf dieses Wunder und das sollte man sich niemals ausreden lassen. Das ist etwas, das muss man nicht verstecken, das kann man feiern.
Feiern und auch dankbar sein.
Die leibliche Mutter wird auf jeden Fall immer ein Teil im Leben unserer Kinder spielen, auch in unserem Leben, weil ich ja immer dankbar sein werde, dass sie uns als Familie auch ermöglicht hat. Sie wissen, wie sie heißt, die leibliche Mutter. Sie sprechen auch über sie mit dem Vornamen tatsächlich. Sie wissen, dass sie in einem anderen Bauch groß geworden sind, gewachsen sind. Sie wissen, dass sie gegangen ist aus dem Krankenhaus. Und sie wissen, dass wir nicht wissen, warum sie gegangen ist.
Aber sie wissen auch, wie es dann weiterging. Das ist nämlich jetzt ihre Lieblings-Gute-Nacht-Geschichte. Dann kamen nämlich ihre Mama und ihr Papa.
Und dann sind wir ganz schnell ins Krankenhaus gefahren. Und da haben die schon auf uns gewartet und die Tür ging auf. Und Papa rannte vorweg und Mama hörte ihn nur noch rufen. Oh, ist die niedlich, ist die süß. Und Mama sagte, ey, ich will auch was sehen, geh weg. Hat Papa weggeschoben, weil der ja so groß ist. Und hat gesehen, ja, die ist wirklich so süß, wie niedlich. Und dann haben wir dich auf den Arm bekommen und dich gehalten. Und dann bist du plötzlich ganz entspannt gewesen. Und dein Puls ist runtergegangen. Und dann haben wir gespürt, ja, jetzt.
Das war Du fehlst. Wenn ihr auch jemanden kennt mit einer ähnlichen Geschichte, zuhören tut gut. Drüber reden noch mehr. Ich möchte mich ganz besonders bei den Menschen bedanken, die sich mir anvertraut und ihre Erfahrungen geteilt haben. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns unbedingt weiter. Du fehlst ist ein Podcast von mir, Fanny Michaelis und RBB24 Inforadio. Produziert von Studio Soma. Redaktion Marc Rüger und Lena Petersen. Dramaturgische Beratung Sophia Wetzke und Max Stern. Sounddesign Ole Zender. Cover Scarlett Nims. Unser Titelsong Obwohl du nie geboren bist ist von Marianne Neumann. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp zum Weiterhören für euch.
Stell dir vor, du bekommst einen Anruf und am anderen Ende sagt jemand, wir haben ein Baby, möchten Sie dieses Kind aufnehmen? Genauso ist es Heidi passiert, der Adoptivmama von Farina. Aber Farina war nicht irgendein Baby. Sie war ein Neugeborenes, das in einer Sporttasche in einem Krankenhaus ausgesetzt worden war. Von ihren leiblichen Eltern fehlte jede Spur. Und plötzlich musste Heidi eine Entscheidung treffen, die ihr ganzes Leben verändern würde. Lisa Sophie, Host vom Podcast Die Frage, spricht in der Folge Findelkind adoptiert, wie kann ich eine gute Mama sein mit Heidi und ihrer Adoptivtochter Farina. Über ihre besondere Geschichte, darüber, wie es ist, ein Kind zu adoptieren bzw. adoptiert zu sein und vor allem darüber, was Familie eigentlich ausmacht. Die Folge Findelkind adoptiert, wie kann ich eine gute Mama sein, findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.